Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Schlag den Rat. Wir sind in der Folge 2. Selbe Kandidat wie letzte Woche. Jesus hat sich mit dem Hohen Rat angelegt. Wir haben diese Diskussion letztes Mal gesehen. Und ich glaube, ihr würdet übereinstimmen, dass die letzte Runde vom letzten Mal eindeutig an Jesus ging. Der Hohe Rat, die Leiter der Juden wollten Jesus herausfordern, sie wollten ihn zurechtweisen, ihn einschüchtern und haben seine Autorität in Frage gestellt und haben gefragt, wer hat dir die Autorität gegeben, das zu tun, was du getan hast, hier Leute aus dem Tempel rausgeworfen, zu lehren im Tempel. Und Jesus hat mit der Gegenfrage geantwortet über Johannes den Täufer. Es war eine Frage, die diese religiösen Leiter nicht beantworten konnten, beziehungsweise eigentlich nicht beantworten wollten. Und dann hat Jesus gesagt, wenn ihr mir meine Frage nicht beantwortet, dann beantworte ich euch eure Frage nicht. Und das war ziemlich peinlich für diese Theologen. Sind ziemlich doof dagestanden. Heute sehen wir die zweite Folge von Schlag den Rat. Wir werden heute 3 Runden sehen und ein überraschendes Ende, ein überraschender Schluss. Lass uns zuerst im Vers 20 zu lesen beginnen. Lukas 20, Vers 20. Und sie beobachteten ihn und sandten Auflaurer aus, die stellten sich, als ob sie fromm wären, um ihn in der Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern könnten. Das ist eine schwere Sache, Gott aufzulauern, Gott eine Falle stellen zu wollen, das ist nicht möglich. Und die Leute stellen sich fromm hier in Vers 21 und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Also sie stellen sich fromm und Schleim, Schleim. Das war übrigens die Meinung, dass das Volk über Jesus hatte, dass er die Wahrheit lehrt. Und das war auch wirklich so, dass er den Weg Gottes klar sagt. Aber die haben geschleimt erstmal hier. Und das ist immer ein Zeichen für uns. Wenn jemand so schleimt, dann ist es eigentlich klar, er will dich manipulieren. Und wenn du Anerkennung oder Lob brauchst von Menschen, die irgendwie dein Ego streicheln, dann machst du dich manipulierbar. Und in Vers 22 sehen wir die Fangfrage, die Jesus stellen. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Das ist eine andere Art, wie wir Leute manipulieren können, nämlich, dass wir ihnen geschlossene Fragen stellen. So Fragen, wo es nur 2 Antwortmöglichkeiten gibt, entweder ja oder nein. Zum Beispiel, wann wirst du mir helfen? Heute oder morgen? Wie viel wirst du geben? 100 Euro oder 200 Euro? Wen willst du heiraten? Mich oder den Glöckner von Notre Dame? Das ist die Frage, die habe ich jetzt Jennifer gestellt, deswegen hat sie mich geheiratet. Nee, stimmt nicht. Sie versuchten Jesus hier mit einer Frage über Steuern zu fangen. Und das ist immer ein heißes Thema, oder? Wer von euch zahlt denn gern Steuern? Mal sehen. Niemand, nicht wirklich, ne? Ein Mann hat mal einen Brief an das Finanzamt geschrieben, hat gesagt, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und deswegen schicke ich Ihnen jetzt 200 Euro an Steuernachzahlung. PS, wenn ich morgen wieder nicht schlafen kann, schicke ich Ihnen den Rest. Also wir zahlen nicht gerne Steuern. Aber ich muss euch sagen, als Christen, Gott möchte, dass wir ehrlich unsere Steuern bezahlen. In Israel war die Steuerfrage noch ein ganz besonders heißes Eisen. Weil ihr wisst, wer Steuern eintreiben kann, der ist derjenige, der die Macht hat im Land. Und Israel war von den Römern besetzt und die haben mit eiserner Hand regiert und die Juden, die haben die Römer gehasst. Die Steuer, um die es hier geht, war eine Kopfsteuer. Jeder männliche Bürger unter der römischen Herrschaft musste die bezahlen. Kopfsteuer hat alle gleich viel gekostet, nämlich ungefähr einen Denar. Das war eine römische Münze, ungefähr ein Tageslohn im Jahr. Was jetzt das Brenzlige dran war, auf dieser Denarmünze war auf der Vorderseite ein Abbild von dem Kaiser und eine Abkürzung drumherum, auf der stand Kaiser Tiberias, Sohn des göttlichen Augustus. Könnt ihr euch vorstellen, wie das den Juden geschmeckt hat. Und dann auf der Rückseite stand drauf Pontifex Maximus, also der höchste Herrscher oder der hohe Priester. Papst verwendet den Titel auch oder hat ihn zumindest verwendet. Also nicht nur mussten die Juden jedes Mal, wenn sie diese Steuer bezahlt haben, zähneknirschend anerkennen, dass sie unter römischer Herrschaft sind, sie mussten das auch mit einer Münze machen, die im Prinzip sagt, der Kaiser ist göttlich und der Kaiser ist unser geistlicher Herrscher. Das war gotteslästerlich für die Juden natürlich. Ich denke, wir würden ähnlich empfinden, wenn wir eine Münze hätten mit einem Bild von der Angela Merkel und da würde dabei stehen die göttliche Angie. Die Juden hassten die Römer und die Juden hassten ihr Geld und die Juden hassten den Römern Steuer zu bezahlen. Und jetzt kommen diese Leute, diese religiösen Leiter zu Jesus und sagen, Jesus, du bist so gerecht und du kennst keine Menschenfurcht, du bist so mutig, du sagst immer die Wahrheit, du zeigst uns Gottes Weg, Schleim, Schleim. Ist es erlaubt, diesem gotteslästerlichen Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Es war eine umstrittene Frage damals. Die orthodoxen Juden, die Nationalisten, die Pharisäer, die haben gesagt, nee, wir zahlen dem Kaiser keine Steuern. Auf der anderen Seite die Liberaleren, die sich mit den Römern arrangiert hatten, das war die Gruppe der Sadduzäer und der Herodianer, wer liest von all denen in der Bibel, die haben gesagt, ja, wir sollen Steuern zahlen. Also eine umstrittene Frage, eine heiße Frage. Und sie stellen Jesus also hier diese geschlossene Frage. Müssen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Ja oder nein? Sie haben gedacht, Jesus kann diese Runde von Schlag den Rat eigentlich nur verlieren. Weil erstens, wenn Jesus sagt, ja, wir müssen Steuer zahlen, dann würden sich seine jüdischen Nachfolger von ihm abwenden. Die haben die Römer gehasst und die haben sich an Messias erhofft, der sie von den Römern befreit. Nicht der ihnen sagt, sie sollen den Römern Steuern zahlen. Auf der anderen Seite, wenn Jesus hier öffentlich Nein sagt, dann könnten sie ihn anzeigen bei den Römern wegen Aufruhr, dass das Volk gegen sie aufhetzt. Und da haben die Römer nicht lang rumgefackelt, haben kurzen Prozess gemacht. Oder vielleicht eine dritte Möglichkeit wäre gewesen, so wie sie es letztes Mal hatten machen müssen, einfach zu sagen, ich weiß nicht. Und dann hätten sie Jesus auch bloß gestellt vor dem Volk und er hätte Respekt verloren vor ihnen. Dann hätten sie ihm heimgezahlt und er wird genauso dumm dastehen, wie sie damals dagestanden sind. Also sie dachten, diesmal sind wir super schlau, Jesus kann diese Runde eigentlich nur verlieren. Problem dabei ist natürlich, du kannst Gott nicht in die Pfanne hauen. Es funktioniert nicht. Diese religiösen Leiter haben es mit jemandem zu tun, der ihnen weit überlegen ist. In Vers 23 lesen wir, aber er, Jesus, nahm ihre Arglist wahr. Seht ihr, du kannst Gott nicht hinters Licht führen. Du kannst Gott nichts vormachen. Wir können Menschen was vormachen. Manchmal sind wir ganz gut da drin. Stehst sonntagmorgens auf mit dem falschen Fuß, bist mürrisch, schreist mit den Kindern rum, trittst den Hund, streitest mit der Frau auf dem Weg in die Gemeinde, fluchst über den, der vor dir so langsam fährt, weil du eh schon spät dran bist. Und dann kommst du in den Gottesdienst und jemand fragt, na, wie geht's dir? Sonntagslächeln, Halleluja, preis dem Herrn, alles toll, alles schön. Wir können Menschen was vormachen, aber das funktioniert nicht bei Gott. Er kennt unser Herz, er kennt unsere Gedanken. Und das ist eigentlich wunderbar. Du musst Gott nichts vormachen. Das ist so befreiend. so befreiend, dass wir einfach ehrlich sein können vor Gott, offen und ehrlich, so wie es uns geht. Ich schätze es an den Psalmen, wir studieren ja gerade Dienstagabends durch die Psalmen, da sehen wir das. David ist stinkehrlich, er sagt Gott, wenn er deprimiert ist, er klagt ihm sein Leid, er beschwert sich manchmal bei Gott, sagt Gott, bring meine Feinde um, so geistliche Gebete, schüttet ihm sein Herz aus, einmal beschwert er sich sogar und sagt, ich wäre fast ins Wanken gekommen, weil du die Gottlosen segnest, aber die, die gottesfürchtig sind, scheinbar so viele Nachteile haben in dieser Welt. Warum Gott? Scheut sich nicht mal Gott in Frage zu stellen. Also er kommt ganz ehrlich vor Gott und das ist so befreiend, dass wir keine Heuchler sein müssen in Gottes Gegenwart. In Jesus dürfen wir so kommen, wie wir sind. Dürfen unsere Schuld bei ihm abladen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben. Und was man auch sieht in den Psalmen, jedes Mal, wenn David offen und ehrlich vor Gott kommt und ihm sein Herz ausschüttet, dass sich da seine Stimmung verändert. Ganz oft sehen wir das in den Psalmen, wo er mit irgendeiner Anklage beginnt oder mit einem Wehklagen oder ist depressiv, eifersüchtig, vielleicht sogar, und dann am Schluss endet es mit Lobpreis und mit Danksagung und Zuversicht. Es macht einen Unterschied, wenn wir zu Gott kommen mit unseren Problemen. Also der erste Punkt, den wir hier sehen, du kannst Jesus nichts vormachen. Und zweitens, Jesus lässt sich nicht manipulieren. Jesus lässt sich nicht in die Enge treiben. Jesus lässt sich nicht ein auf diese geschlossene Frage, ja oder nein. Und es ist eigentlich genial, was Jesus hier macht. Jesus wird hier den Spieß umdrehen. Lass uns hier weiterlesen im Vers 24. Und nochmal Vers 23. Jesus sagt, was versucht er mich? Zeig mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen des Kaisers. Indem die einen Denar aus der Tasche geholt haben, haben sie eigentlich schon gezeigt, wer ihr Herr ist. Ihr kennt die goldene Regel, oder? Wer das Gold hat, der regiert. Und so ist es. Sie hatten diese Münze mit dem Bild des Kaisers. Zeig mir einen Denar, wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, gebt der Herr dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wenn ihr das Geld des Kaisers gebraucht, dann gebt ihm, was ihm zusteht. Ihr lebt im Reich des Kaisers, ihr zahlt mit seinem Geld, ihr benutzt die Straßen und die Infrastruktur, die die Römer aufgebaut haben. Wenn ihr besorgt seid um eure Sicherheit, dann ruft ihr die römische Polizei. Und es ist ein Paradox, dass sie hier in Vers 20 versucht haben, Jesus in seiner Rede zu fangen, damit sie in der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern können. Also sie hätten Jesus gern den Römern überliefert, aber auf der anderen Seite wollen sie keine Steuern zahlen, um die Polizei sozusagen zu unterstützen. Und Jesus sagt, also wenn das so ist, dann seid auch so ehrlich und zahlt die Steuern dem sie zustehen. Im Römerbrief Kapitel 13 lesen wir, dass die Regierung von Gott eingesetzt ist und die primäre Aufgabe der Regierung unter Gott ist, für Ruhe und Sicherheit zu sorgen, dass wir in Ordnung leben können. Ich lese mal vor aus Römer 13. Da heißt es, jede Seele, das heißt jeder Mensch, unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, außer wenn die Regierung natürlich etwas verlangt, was gegen Gottes Wort ist, dann müssen wir mit den Aposteln sagen, wir müssen Gott mehr ehren als die Menschen oder Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber prinzipiell, wer der staatlichen Macht widersteht, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von dir haben. denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Also das Neue Testament sagt uns eigentlich ganz klar, dass Steuerhinterziehung nicht nur ein Unrecht vor den Menschen ist, sondern eigentlich auch Rebellion gegen Gott, weil er Regierung eingesetzt hat. Es ist Sünde. Und ich glaube, wir sollen dem Finanzamt nicht mehr geben als nötig, aber wir sollen ehrlich alles geben, was recht ist. Wir sollen nicht Steuern hinterziehen. Wir sollen nicht betrügen als Christen. Da verlieren wir auch unser Zeugnis. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist. Nicht um des Kaisers Willen, sondern um Gottes Willen eigentlich. Um ein gutes Gewissen vor Gott zu haben. Das letzte Mal in dem Gleichnis von den Weingärtnern haben wir gesehen, dass die religiösen Leute in Rebellion gegen Gott waren und seinem Sohn. Jesus sagt zu diesen Leuten, zeig mir eine Steuermünze. Wessen Bild ist auf der Steuermünze? Des Kaisers? Okay, dann gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Wessen Bild ist auf dir? 1. Mose sagt uns, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Und so sagt Jesus diesen Leuten, also gebt Gott, was Gottes ist. Bild des Kaisers ist auf der Münze, also gebt dem Kaiser das, was ihm ist, aber Gottes Bild ist auf dir. Gib du, was Gott gebührt. Wir gehören Gott. Wir schulden Gott, unserem Schöpfer, unser Leben. Hat er dich heute Morgen? Lebst du für ihn? Lässt du ihn Herr sein über dein Leben oder bist du in Rebellion gegen ihn, so wie diese religiösen Leiter? Bestiehlst du ihn, indem du dich selbst zurückhältst, dein Herz zurückhältst? Im 1. Korintherbrief heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Der größte Preis, der je bezahlt wurde. Mit Jesu Leben seid ihr erkauft worden. Dann heißt es, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib oder mit eurem irdischen Leben. Das ist, was hier gemeint ist. Gott ist ein rechtmäßiger Eigentümer. Gott stellt einen Herrschaftsanspruch auf dein Leben. Er will dich. Er will dich retten. Er will dein Leben beherrschen und leiten. Er will dich füllen. Er will dich zurüsten. Er will dich gebrauchen. Und wenn du dich ihm entziehst, dann bist du eigentlich wie so ein geistlicher Steuerhinterzieher. Enthältst Gott das, was ihm gebührt. Paulus ermutigt uns im Römer 12, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, das heißt euch selbst, darzustellen als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Es ist ein vernünftiger Gottesdienst. Es ist vernünftig, für Gott zu leben. Er hat dich erschaffen und er liebt dich so sehr, dass er in Jesus Christus Mensch geworden ist, um deine Schuld zu bezahlen. Hat sein Leben gegeben, damit du Leben haben kannst. Für wen sonst willst du leben? Es gibt keinen besseren Herrn in dieser Welt als Jesus. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Ich meine, wenn das stimmt, dass wir einen Gott haben, der uns so leidenschaftlich liebt und der alles getan hat, damit wir Gemeinschaft und Beziehung mit ihm haben können, damit wir unser Leben mit ihm und für ihn leben können, was sonst sollen wir tun? Wenn du irgendeinen besseren Herrn findest in dieser Welt, dann sagen wir Bescheid. Ich kenne keinen besseren als Jesus. Wofür willst du leben? Für dich selbst? Kennst dich selbst genug, dass du kein guter Herr bist. Sklaverei des Egoismus. Für materielles Zeug? Für Ruhm? Wofür willst du leben? Für Geld, für Drogen? Das sind alles schlechte Herren. Jesus ist der beste Herr, den wir uns vorstellen können. Also gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinem Wort vor dem Volk nicht fangen, und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Also an wen denkt er gegen die erste Runde von Schlag den Rat? Heute? Eindeutig an Jesus, oder? Okay, auf geht's in die zweite Runde. Vers 27. Es kamen aber einige der Sadduzäer herzu, die einwenden, es gebe keine Auferstehung. Jetzt versuchen die Sadduzäer ihr Glück. Die Sadduzäer waren eine aristokratische Gruppe um die einflussreichen und reichen Priesterfamilien herum. Es war so eine Clique, könnten wir sagen, eine mächtige Clique der Oberschicht. Und im Gegensatz zu den Pharisäern, das waren die Traditionalisten, waren die Sadduzäer liberal. Die waren offen für die griechische Kultur, die haben sich mit den Römern arrangiert. Denen ging es eigentlich vor allem um Macht. Nicht so sehr um Religion, für die war Religion nur ein Mittel zum Zweck, um an der Macht zu bleiben. Und es ist paradox, aber ausgerechnet diese Sadduzäer, das waren die Priester damals. So wie die modernen Kirchenpolitiker, die irgend so ein religiöses Mäntelchen sich umhängen, die Positionen haben, die Professorentitel haben für Theologie, aber im Prinzip Ungläubige sind und bibelkritisch und Gottes Wort verleugnen. Diese Sadduzäer haben die Messias-Erwartung abgelehnt. Die haben nicht geglaubt an eine geistliche Welt, an Engel oder Geistwesen, haben nicht geglaubt an Gericht, nicht geglaubt an Himmel und Hölle, nicht geglaubt an die Auferstehung. Die waren im Wesentlichen Materialisten. Die haben gelebt für das Hier und das Jetzt. Und jetzt bringen sie ein ganz heißes Thema mit zu Schlag dem Rat, nämlich das Thema der Auferstehung. Auch das war ein Streitpunkt. Das war ein Streitpunkt zwischen den Sadduzäern, die alles Übernatürliche sozusagen abgelehnt haben, und den Pharisäern, die sehr wohl an die Auferstehung geglaubt haben. Und wenn ihr euch erinnert, in der Apostelgeschichte 23 benutzt der Paulus diese Tatsache, als er vor dem Hohen Rat steht und er bringt diese Frage der Auferstehung auf und die fangen an miteinander zu streiten, weil sie da nicht einig waren. Ihr könnt es nachlesen. Und jetzt kommen diese Sadduzäer mit ihrem besten Argument zu Jesus. Ich bin sicher, das haben die schon hunderte Male ausprobiert mit den Pharisäern und hat wahrscheinlich meistens funktioniert. Und sie haben sich gedacht, die Frage, die kann er nicht beantworten. Der Hintergrund für ihr Argument ist die Schwagerehe, das Gesetz der Schwagerehe im Alten Testament. Ihr könnt das nachlesen im 5. Mose 25. Im Prinzip hat dieses Gesetz besagt, wenn ein Mann stirbt und keine Kinder hat, dann muss dessen Bruder oder der nächste Verwandte seine Witwe heiraten und den ersten Sohn, den er mit dieser Witwe hat, der hat als der Sohn des verstorbenen Ehemanns gegolten. Der war dessen Erbe, der hat dessen Name weitergetragen und am Leben erhalten. Ihr wisst, dass in Israel die ganze Gesellschaft darum aufgebaut war, um Familien und Stämme und Stammbäume. Also es war wichtig, dass eine Familie nicht untergeht in Israel. War gleichzeitig auch eine Versorgung für die Witwe, die es sonst ganz schwer gehabt hätte in dieser Gesellschaft. Also wenn du damals gelebt hast, warst du wahrscheinlich sehr daran interessiert, wen dein Bruder geheiratet hat. Ob du mit der auch gut könntest, weil musst du nie. Vielleicht endest du mit deiner Schwägerin irgendwann mal. Und das ist der Hintergrund für die Runde 2 hier. Was die Sadduzäer jetzt machen, sie haben dieses Gesetz der Schwagerehe aus dem Kontext genommen und haben es außerhalb von dem Kontext angewendet, um Jesus in die Pfanne zu hauen. Und ab Vers 29 hier erfinden sie einen hypothetischen Fall. oder Vers 28, sie kamen zu ihm und sagten, Lehrer, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt, der eine Frau hat und ist kinderlos, dass sein Bruder die Frau nehme und seinem Bruder Nachkommenschaft erwecke. Jetzt kommt der hypothetische Fall. Es waren nun 7 Brüder und der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Und der zweite und der dritte nahmen sie, ebenso aber auch die 7, sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt aber starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wessen Frau von ihnen wird sie sein? Denn die 7 hatten sie zur Frau. Also hier 7 Brüder, der erste heiratet, er stirbt ohne Kinder zu haben, der zweite heiratet, die Witwe, haben auch keine Kinder, der dritte heiratet, die Witwe, hat auch keine Kinder, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte, sie alle sterben und ganz zum Schluss stirbt die Frau. Ziemlich unwahrscheinliche Geschichte, wenn ich einer dieser Brüder gewesen wäre, so der dritte oder vierte, ich hätte diese Schande auf mich genommen, die es damals gewesen wäre und ich wäre davongelaufen, soweit ich konnte, vor dieser Frau. Weil erstens war offensichtlich, die konnte keine Kinder kriegen und zweitens, alle ihre Ehemänner sind gestorben. Ich weiß nicht, ob das an ihrem Kochen gelegen hat oder... Aber ich hätte die Finger gelassen vor dieser Frau. Ein hypothetischer Fall, lächerlicher Fall eigentlich. Und meistens, wenn die Leute mit solchen Fragen kommen, dann sind es keine ehrlichen Sucher. Wenn sie sich über geistliche Dinge lustig machen, die sie nicht verstehen. Das ist dann meistens nur eine Ausrede, warum sie Jesus nicht nachfolgen wollen. Ja, Leute erfinden solche Fälle, sagen, kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht halten kann? Oder was, wenn du eine Nierentransplantation bekommst? In der Auferstehung wird es deine Niere sein oder die Niere von dem du sie bekommen hast. Oder du wirst von einem Krokodil gefressen. Was wird dann sein in der Auferstehung? Wird Gott dieses Krokodilkacker auferwecken? Oder wie wird das sein? Die Leute erfinden verrückte, abgefahrene Fälle. Und die richtige Antwort auf diese Fragen ist natürlich, das ist eine dumme Frage. Das ist die richtige Antwort. Es ist dumm, sich über geistliche Dinge lustig zu machen. Diese Frau hier hatte 7 Männer gehabt, wessen Mann wird sie in der Ewigkeit sein? Das war keine ehrliche Frage. Die Sadduzäer haben ja nicht mal an eine Auferstehung geglaubt. Sie haben nicht erwartet, dass Jesus diese Frage beantworten wird. Sie haben erwartet, dass Jesus sagt, Und dann haben sie gedacht, okay, damit haben wir bewiesen, dass es keine Auferstehung gibt. Weil ganz sicher werden sich im Himmel nicht 7 Männer eine Frau teilen, oder? Und es wird auch ganz sicher keinen außerehelichen Sex im Himmel geben, wenn das schon auf der Erde Sünde ist. Haha, Jesus, jetzt haben wir dich. Hahaha. Siehst du, wie lächerlich dein Glaube ist an ein Leben nach dem Tod? Bist du ein Tor wie diese Pharisäer, mit denen wir uns ständig streiten, und diese anderen religiösen Freaks, die an das Übernatürliche glauben? Waren stolze Leute, so dieser pseudo-intellektuelle Stolz der liberalen Pharisäer. Die Wahrheit ist natürlich, die Pharisäer hatten keine Ahnung. Und Jesus wird den Spieß wieder umdrehen. Menschen können diese Frage gar nicht beantworten. Niemand hat die Ewigkeit gesehen, oder? Jesus hat es gesehen. Jesus kommt aus der Ewigkeit. Und er kann die Frage beantworten. Und er wird eine Antwort geben, auch wenn es eine Antwort ist, die sie nicht erwartet haben. Seht ihr, nur weil Menschen keine Antwort auf irgendein Problem finden, heißt nicht, dass es keine Lösung gibt. Das heißt nur, dass unser Kleinhirn zu klein ist, um das zu begreifen. Nur weil es für uns unlösbar scheint, heißt nicht, dass es keine Antwort bei Gott gibt. Unser begrenzter menschlicher Verstand wird ewige, unendliche Dinge nicht völlig verstehen können. Wir werden den unendlichen, ewigen Gott nie vollständig verstehen können. Nur das, was er uns offenbart in seinem Wort, beruhigt mich eigentlich, Weil wenn wir Gott völlig verstehen könnten und wären nicht Gott, dann hätten wir ihn selber geschnitzt. Mich beruhigt es eigentlich, dass ich nicht alles verstehe. Hält mich in einer ehrfurchtvolleren Haltung auch vor Gott. Er ist der allmächtige, allweise Gott, nicht ich. In Sprüchen 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. An einer anderen Stelle heißt es, die Furcht des Herrn, Respekt vor Gott, ist auch der Anfang von Weisheit. Also wenn wir die Wahrheit wissen wollen, besonders wenn wir irgendwas über die Ewigkeit erfahren wollen, dann müssen wir bei Gott anfangen. Können nicht anfangen, als Menschen zu spekulieren. Und Jesus antwortet jetzt diesen Sadduzäern. Eigentlich zuerst antwortet er ihnen in Markus Kapitel 12 in der Parallelstelle und sprach zu ihnen, irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Es war auch ein harter Schlag für die Theologen. Jesus sagt ihnen, euer Problem ist erstens, ihr seid religiöse Leiter, aber ihr kennt die Schriften nicht. Ihr kennt die Bibel nicht, ihr kennt Gottes Wort gar nicht. Und dann, das zweite Problem ist, ihr habt Gott nie erfahren. Für sie war das Thema Gott einfach graue Theorie. So wie für diesen Pfarrer, diesen Theologen, von dem ich letztes Mal erzählt habe, der nicht geglaubt hat, dass Gebet irgendwas bewirkt, der offensichtlich noch nie eine Gebetserhörung erfahren hat, der noch nie erfahren hat, wie Gott zu ihm spricht, der wahrscheinlich nicht mal geglaubt hat, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Hey, wir haben einen wunderbaren, erfahrbaren, lebendigen Gott. Und ich hoffe, dass ihr euch nicht einfach mit einer äußeren religiösen Erfahrung zufrieden gebt. Fällt euch das auf? Das ist was, was der Heilige Geist scheinbar betont über die letzten Wochen. Sieht sich wie ein roter Faden hier durch. Gott, Jesus warnt uns vor einfach äußerlicher Religiosität. Ohne eine echte Beziehung, ohne eine echte Bekehrung. Und wenn wir hier Gottes Wort studieren, dann ist es mehr als nur eine intellektuelle Übung. Da geht es genau darum, dass wir ihn kennenlernen und dass wir seine Kraft kennenlernen, dass wir Gott persönlich erfahren. Hebräerbrief sagt uns, dass Gottes Wort lebendig ist und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das trennt zwischen dem, was geistlich ist und zwischen dem, was menschlich ist. Und ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort ist machtvoll. Gottes Wort wird uns verändern, wenn wir es mit offenem Herzen aufnehmen. Begegnung mit Gott, eine lebendige Begegnung mit Gott wird dich verändern. Das ist was Dynamisches, das ist was Lebendiges. Gott ruft uns in eine lebendige Beziehung mit sich selbst, nicht in äußerliche Religiosität. Also erstens sagt Jesus zu diesen Sadduzäern, ihr habt keine Ahnung, ihr wisst überhaupt nicht, wovon ihr sprecht. Und dann sagt er weiter, das lesen wir jetzt in Vers 34, und Jesus sprach zu ihnen, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet, die aber würdig geachtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein, und der Auferstehung aus den Toten heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, dass sie Söhne der Auferstehung sind. Also Jesus sagt, ihr versteht das Ganze falsch, im Himmel wird es keine Hochzeit mehr geben, keine Ehe in dem Sinn. Für manche von euch ist es eine gute Nachricht, ihr sagt, oh Gott sei Dank, andere sagen, na geh, schade. Ich gehöre zu denen, ich bin gern verheiratet. Ich habe eine wunderbare Frau. Bin dankbar dafür. Fehler, den die Sadduzäer gemacht haben, war, dass sie zu menschlich gedacht haben. In ihrem Denken wäre das Leben in der Ewigkeit nur irgendwie eine Fortsetzung von diesem irdischen Leben hier. Und das ist so typisch für menschliche, selbstgeschnitzte Religionen. Es geht einfach so weiter wie bisher. Die Indianer haben die ewigen Jagdgründe, die jagen weiter in der Ewigkeit. Die Wikinger, die haben Valhalla, da gibt es jeden Tag Krieg und die hauen sich die Köpfe ein und dann am Ende des Tages werden sie wieder alle lebendig und feiern eine Riesenparty und dann am nächsten Tag geht es wieder von vorne los, wie in dieser Welt. Weil das ist auch typisch für menschengemachte Religionen, dass sie im Himmel die Befriedigung von irgendwelchen irdischen, leiblichen Trieben versprechen. Wenn du dich für Allah in die Luft sprengst, dann warten 70 Jungfrauen auf dich im Himmel. Oder die Mormonen sagen dir, dann darfst du deinen eigenen Planeten bevölkern mit all den Frauen, die Gott dir dann schenkt. Also irdisch. Jesus sagt den Sadduzäern hier, ihr irrt mit eurer Annahme, dass das Leben in der Ewigkeit so weitergeht wie hier. Nee, das wird ganz anders sein. Wenn wir in die Ewigkeit kommen, wir werden eine ganz neue Qualität der Beziehung haben. Beziehung mit Gott und der Beziehung auch miteinander. Hier sagt Jesus, wir werden den Engeln ähnlich sein. Der Apostel Johannes schreibt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Das heißt, Jesus ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir werden irgendwie Jesus ähnlich sein, wie wir ihn sehen in den Evangelien nach seiner Auferstehung. Jesus in seinem Auferstehungsleib. 1. Korinther 15 sagt uns, es gibt himmlische Leiber und es gibt irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der Glanz der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne und ein anderer der Glanz des Mondes und ein anderer der Glanz der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. Also unterschiedliche Himmelskörper, er verwendet es als Bild. Und so ist auch die Auferstehung der Toten. Unterschied zwischen unserem geistigen Leib, unserem Auferstehungsleib und unserem irdischen Leib, den wir hier haben für diese Welt. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, unser irdischer Leib. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, unser unvollkommener Leib. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein übernatürlicher Leib. Ich mag das, diese Kontraste hier zwischen dem irdischen Leben hier und dem überirdischen Leben in der Ewigkeit. Wir wissen nicht super viel über die Ewigkeit. Die, die den Himmel gesehen haben, Paulus schreibt drüber, es ist unersprechlich, es ist unbeschreibbar und es fehlen die Vokabeln, es überhaupt zu beschreiben. Deswegen sehen wir in der Bibel viel Negatives. Es wird keine Sünde mehr geben, es wird keinen Tod mehr geben, aber weniger Positiven. Wir werden Jesus ähnlich sein, werden sein wie die Engel. Uns fehlen die Vokabel, diese Herrlichkeit überhaupt zu beschreiben mit menschlichen Worten. Aber mir langt es eigentlich, wenn die Bibel sagt, wir werden Jesus ähnlich sein und dann dieser Kontrast hier, Kontrast von vergänglich, unvollkommen, schwach, natürlich und im Gegensatz dazu in der Ewigkeit unvergänglich, herrlich, stark, übernatürlich, das ist wunderbar. Paulus hat den Himmel gesehen und er hat gesagt, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Und er hat gesagt, ich habe eigentlich Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein in der Ewigkeit, denn das ist weit besser. Mir langt es. Bisschen, was wir wissen über die Ewigkeit. Mir langt es, dass ich weiß, ich will dort sein. Im Himmel bei Jesus. 1. Korinther 2 sagt uns, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, ist das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Der Himmel wird unsere kühnsten Vorstellungen und Hoffnungen übertreffen, das, was Gott für uns bereitet hat. Die Sadduzäer machen sich hier lustig über etwas, was sie nicht verstehen. Jesus sagt, ihr habt keine Ahnung. Und er führt sie zurück in die Schrift. Und das ist gut, wenn wir das machen, wenn wir diskutieren. Hier die Bibel, das ist unsere Autorität. Und Jesus sagt hier im Vers 37, dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose beim Dornbusch angedeutet, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Denn für ihn leben alle. Also er belegt es mit der Schrift. Sagt Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Er war nicht der Gott von ihnen, sondern er ist der Gott von ihnen. Sie sind lebendig in der Ewigkeit mit ihm. Vers 39, einige der Schriftgelehrten aber antworteten und sprachen, Lehrer, du hast gut gesprochen. Die Schriftgelehrten waren meistens Pharisäer, also die haben an die Auferstehung geglaubt. Also hier sehen wir wieder die zwei Gruppen und die sagen, Lehrer, du hast gut gesprochen. Vers 40, denn sie, die Sadduzäer, wagten nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Also Jesus hat die nächste Gruppe zum Schweigen gebracht. An wen ging diese zweite Runde von Schlag den Rat? Jesus, erfolgreiche Kandidat auf ganzen Linie. Schnell, Vollständigkeit halber, lass uns noch schnell die dritte Runde ansehen. Jetzt geht Jesus in die Offensive. Vers 41. Er aber sprach zu ihnen, wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und David selbst sagt im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. David also nennt ihn Herr. Und wie ist er sein Sohn? Die Schriftgelehrten, die Theologen haben alle übereingestimmt, dass in den alttestamentlichen Prophetien vorhergesagt ist, dass der Messias ein Nachkomme von David sein wird. Das war völlig unbestritten. Das war ganz klar im Alten Testament vorhergesagt. Und Jesus zitiert hier aus dem Psalm 110. Auch das war ein messianischer Psalm, ein Psalm, der anerkannt war von den Schriftgelehrten, dass er über den Messias spricht. Und in dem Psalm heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn. Wenn ihr im Psalm nachlest, ist das Wort der Herr, das erste Wort Herr mit Großbuchstaben geschrieben. Das heißt, da ist der Gottesname Yahweh, das J-H-W-H. Also Yahweh sprach zu meinem Adonai, zu meinem Herrn. Titel für den Messias auch. Setz dich zu meiner Rechten. Also Gott sagt zu dem Messias, setz dich zu meiner Rechten. Ich werde meine Herrschaft mit dir teilen. Und Jesus sagt, David also nennt ihn Herr, und wie ist er sein Sohn? Niemand hätte damals seinen Sohn Herr genannt. Keiner der Patriarchen hätte zu seinem Nachkommen Herr gesagt. Das war völlig undenkbar. Und also der Messias, der sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters, der herrscht mit ihm und regiert mit ihm. David nennt ihn seinen Herrn, wie Gott. Den haben sie Herrn genannt, Adonai, also er sitzt zur Rechten Gottes, er herrscht mit ihm, er bekommt diesen göttlichen Titel, eindeutig eine Anspielung auf die Gottheit Jesu, Gottheit des Messias im Alten Testament auch schon. Und Jesus hat es natürlich immer für sich beansprucht. Er hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Und Jesus sagt, na, ihr Sadduzäer, wie passt das in eure Theologie? Was macht ihr damit? Die wollten nämlich Jesu Gottheit nicht anerkennen. Und in der Parallelstelle in Matthäus 22 lesen wir, und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Und wen ging die dritte Runde von Schlag den Rat? Wieder an Jesus. Jesus hat diese ganzen stolzen Münder geschlossen. Während aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßung auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern, die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Diese werden ein schweres Gericht empfangen. Schriftgelehrten, die Theologen, die waren angesehen, und die liebten das Ansehen bei den Menschen. Die sind in ihren besonderen Gewändern herumgelaufen, in den Theologengewändern. Jeder konnte sehen, wer sie sind. So wie Priestergewänder heutzutage oder Richter, die diese schwarzen Roben tragen. Die waren stolz auf ihre Position. Hey, denen hat das gefallen, wenn die Leute zu ihnen gekommen sind und gesagt haben, guten Tag, Herr Pfarrer oder Herr Doktor, Herr Richter. Die liebten das. Die liebten die Aufmerksamkeit. Die liebten die Ehrenplätze. Und die konnten ganz tolle, lange, wohlformulierte Gebete sprechen. Aber sie waren Heuchler. Das war alles nur äußerliche Show und äußerliche Hülle. Die hatten kein Herz für Gott und kein Herz für ihre Mitmenschen. Und darin besteht Gottes Wille, oder? Gott zu lieben mit allem, was wir sind, hat Jesus gesagt, und unseren Nächsten wie uns selbst. Die waren nicht in dem Dienst für Gott, in dem Dienst an den Menschen, sondern die haben gedient sozusagen, sie haben ja nicht wirklich gedient, aber die waren Priester und religiös, oder besser gesagt, sie waren Theologen aus selbstsüchtigen Motiven. Nicht um zu geben, sondern um zu bekommen. Und sie haben sogar Wege gefunden, um die Ärmsten, die Witwen, auszunehmen. So wie manche Fernsehprediger heute. Und Jesus warnt die Jünger vor den religiösen Leitern. Jesus warnt uns vor rein äußerlicher Religiosität. Jesus ist überhaupt nicht beeindruckt davon. Zum Abschluss sehen wir einen erfrischenden Kontrast zu den religiösen Leitern. Eigentlich habe ich mal gedacht, das ist der logische Schluss hier von Schlag den Rat. Und seid ihr nicht auch ein bisschen müde nach all diesen Diskussionen und Debatten, Fragen hin und her? Aber als ich da weitergelesen habe, das hat mich wirklich getroffen. Kapitel 21, Vers 1. Im Kontext hier, im Kontext von Schlag den Rat, im Kontext dieser Diskussion, diesen Streitgesprächen, heißt es, und er blickte aber auf. Und sie waren im Tempel und er sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen, die Reichen, die nur so ein paar Peanuts von ihrem Überfluss da reingeworfen haben. Er sah aber auch eine arme Witwe zwei Schärflein dort einlegen. Das war ein 64stel eines Denars, eines Tageslohnes. Ich weiß nicht, wenn wir es auf heute umlegen, vielleicht hat sie so zwei 50-Cent-Münzen eingeworfen in den Schatzkasten im Tempel. Nicht viel. Und er, Jesus, sprach: In Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben, diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Diese Frau, die hatte rein äußerlich nichts zu bieten, nichts anzubieten, die war ganz unten in der Gesellschaft. Aber sie liebte offensichtlich Gott. Sie hat ein gebendes Herz. Sie hat nicht aus irgendeinem Überfluss rausgegeben, so, ich werfe 10 Euro in den Spendenkasten von meinen paar Tausend, die ich verdiene. Nee, die hat wirklich ein Opfer gebracht. Die liebte Gott, ganz offensichtlich. Und sie wollte dieses bisschen, was sie hatte, wollte sie Gott geben. Das beeindruckt mich. Diese Frau hatte Liebe für Gott. Diese Frau hatte Glauben an Gott, hat ihm offensichtlich vertraut, dass er sie versorgen wird. Wie Jesus uns gesagt hat, suche zuerst Gott und sein Reich, seine Herrschaft über dein Leben und dann alles andere wird dir hinzugefügt werden, was du brauchst. Und Jesus sieht ihr Herz. Jesus sieht nicht auf das Äußerliche, auf den absoluten Betrag, Jesus sieht ihr Herz. Und er ist beeindruckt von ihr. Er war überhaupt nicht beeindruckt von den ganzen Theologen und Priestern in ihren tollen Gewändern und ihren pompösen, autoritären Auftreten, ihren langen Gebeten. Überhaupt nicht beeindruckt. Aber Jesus war beeindruckt von dieser armen Witwe, die zwei paar Centstücke da reinwirft. Und es erfreut sein Herz. Das ist das wunderschöne Ende von dieser ganzen Debatte. Unerwarteter Schluss, oder? Aber ich mag das. Nach all diesen Debattieren und diesen Streitgesprächen bringt diese Witwe das Ganze eigentlich auf den Punkt. Und manchmal braucht es so einen einfachen Menschen wie diese Witwe, die einfach Gott lieb hat, um den stolzen Pharisäer, stolzen Priester, gesetzlichen Pharisäer, skeptischen Sadduzäer, religiösen, eitlen Schriftgelehrten in uns bloßzustellen, um den Rat in uns zu schlagen. Einfacher Mensch, der Gott lieb hat. Was machen wir mit dem Ganzen? Wir sitzen hier alle im Gottesdienst. Das ist schön, das ist gut. Äußerlich stimmt alles, ne? Aber die wirkliche Frage ist, wo ist dein Herz? Warum bist du hier? Um Menschen zu beeindrucken, von Menschen gesehen zu werden, oder bist du hier wegen Gott, um ihm zu dienen, dich Gott und deinen Geschwistern hinzugeben und ihnen zu dienen? Das ist das, was Gott beeindruckt. Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Mal ganz ehrlich, wenn du ganz ehrlich bist zu dir selber. Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast und eines Tages die Ewigkeit mit Gott verbringen wirst im Himmel? Bist du gewillt, Jesus Gott sein zu lassen in deinem Leben, die Zügel in die Hand zu geben, dich beherrschen zu lassen von ihm, ihm nachzufolgen? Wie gesagt, das zieht sich so wie ein roter Faden durch die letzten Wochen, dass Gott uns warnt vor leerer, äußerlicher Religiosität. Es bringt gar nichts. Bist du religiös oder bist du verliebt? Das bringt es auf den Punkt. Liebst du Jesus? Jesus liebt dich leidenschaftlich, mehr als irgendjemand sonst in dieser Welt. Er liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist. So sehr wollte er dich bei sich haben, dass er deine Schuld bezahlt hat, das, was dich von Gott trennt, damit du Beziehung mit ihm haben kannst und Versöhnung mit Gott. Einfache Einladung von Jesus an uns, einfache Einladung, die ich an euch weitergeben möchte. Lasst uns ihn einfach persönlich vertrauen und ihn zurücklieben für das, was er für uns getan hat. Für mich ist diese Witwe der Punkt von Schlag den Rat. Da fällt all dieses Streiten, dieses religiöse Getue von vorher ab. Wenn ich diese arme Frau sehe, die einfach Gott lieb hat, so sehr, dass sie gewillt ist, alles für ihn aufzuopfern. Das beeindruckt mich und das beeindruckt Gott. Und möge unser Leben dieser Witwe ähnlich sein und nicht diesen religiösen Leidern. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, ich danke dir für diese Witwe. Ich danke dir für dieses Vorbild im Glauben. Vater, du kennst unser Herz. Du siehst durch die äußere Hülle, durch die religiösen Taten hindurch, durch Traditionen hindurch. Und du siehst ganz klar unser Herz und wofür unser Herz schlägt. Und ich bitte dich, Herr, wie David gebetet hat, erforsche mein Herz und sieh, ob da irgendein böser Weg in mir ist. Und Herr, wenn dem so ist, dann überführ mich und überführ uns und bring uns zurück auf deinen guten Weg. Ich danke dir, Gott, dass du immer wieder diesen Pharisäer in uns umbringen willst und diesen Sadduzäer, den Zynischen und die religiösen Schriftgelehrten, dass wir rein intellektuell Theologie betreiben. Ich danke dir, dass du das alles schlägst und rauswirfst und dass du uns immer wieder zurückbringen willst in eine einfache persönliche Liebesbeziehung mit dir. Ich bitte dich, schenk uns diese Gnade, jedem Einzelnen hier. Das ist mein einfaches Gebet für heute Morgen und für uns diese Woche. In Jesu Namen. Amen.